Herzlich willkommen bei Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Hier beleuchten wir die facettenreiche Welt des Lichts. Erlebt mit uns, wie Licht unser Leben beeinflusst. Von der Magie des Tageslichts über die Kunst der künstlichen Beleuchtung bis hin zu den Herausforderungen der Lichtverschmutzung. Lasst uns gemeinsam Licht ins Dunkel bringen und das ganze Spektrum des Lichts entdecken. Hallo, herzlich willkommen wieder zu Licht hören, dem Podcast der Lichtgesellschaften Deutschland, Schweiz und Österreich. Heute mit wieder dabei ist die liebe Caroline. Ich freue mich, dass du wieder heute mit dabei bist. Dankeschön.
Hallo, liebe Johanna. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Unser Gesprächspartner ist heute Matthias Wamsgans aus Rosenheim. Matthias lehrt selbst als Professor für Lichtgestaltung, Lichttechnik und Gebäudetechnologie an der Technischen Hochschule in Rosenheim. Er setzt sich nicht nur in der Lehre für mehr Verständnis für Tageslicht ein, sondern auch in seiner umfangreichen Gremienarbeit. Er wird uns Einblick verschaffen, wie er durch sehr physisch erlebbare und handfeste Methoden, unter anderem Tageslicht und die Planung dessen, unterrichtet. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Matthias, kannst du uns von deinem persönlichen Lieblingsmoment mit Tageslicht erzählen?
Lieblingsmoment? Es ist, glaube ich, nicht der Sonnenuntergang. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die mich auf Tageslicht haben aufmerksam werden lassen. Das eine war ein Urlaub in Schweden. Da war ich noch relativ jung und die Sonne wollte nicht untergehen. Das war irgendwie anders. Und dann, auch noch ziemlich jung, bin ich mal ziemlich weit nach Westen gefahren. War so ganz in Frankreich auf so einem Zipfel, so schon unterhalb Englands liegend. Und da hat irgendwie die Helligkeit nicht zur Uhrzeit gepasst. Und es hat ganz früh schon mal so einen Impuls gesetzt, dass da irgendwie was passiert mit Uhrzeit und mit der Sonnenzeit. Und habe das am eigenen Körper erlebt.
Ah, das war also etwas, was nicht zusammengepasst hat, so ein Bruch,
ja,
sozusagen.
So ein Mismatch, dass man einfach das Gefühl, und dass eine Erwartungshaltung nicht gepasst hat zu dem, was auf dem visuellen Kanal jetzt irgendwie gerade so ankommt.
Wann hast du zum ersten Mal bewusst die Wirkung von Tageslicht wahrgenommen und was hat das in dir ausgelöst?
Ich glaube, schon jeher ist für mich das Thema, auch Sonne auf Haut zu spüren, was sehr emotional ist und was schon immer positiv auch konnotiert ist. Das andere ist grundtechnisch. Ich habe thermisch-dynamische Gebäudesimulationen gemacht. Und bei diesen Simulationen war immer die Frage, was macht denn eigentlich das Licht? Und das war so ein blinder Fleck und ich musste mich damit beschäftigen, wie kann ich jetzt nicht nur die thermische Last, die aus Solarstrahlung resultiert, sondern auch das Licht, was in dem Teil des Spektrums da enthalten ist, wie kann ich das in der Simulation mit abbilden und wie lange reicht es aus, um den Raum hell zu machen und wann muss künstliche Beleuchtung dazu, was dann wieder auf eine andere Art eine Last ist in dieser Simulation. Also das war eher so die wirklich harte ingenieurmäßige Annäherung an Tageslicht und seine Wirkung, in dem Fall nicht auf mich als Mensch, sondern die Wirkung oder die Auswirkung auf so ein energetisches Verhalten von einem Gebäude.
Die thermische Last bezeichnet die Wärmemenge, die in einem Raum oder Gebäude aufgenommen oder abgegeben werden muss, um die Raumtemperatur zu halten. Tageslicht kommt durch Fenster in Gebäude und bringt neben sichtbarem Licht auch solare Wärmeenergie mit. Besonders im Sommer kann ein hoher Glasflächenanteil ohne ausreichenden Sonnenschutz zur Überhitzung von Gebäuden führen, was wiederum den Bedarf an Kühlung, also die Kühllast, deutlich erhöht. Unser Thema heute ist Lehre. Inwiefern siehst du Tageslicht als ein interdisziplinäres Lehrthema?
Also die Auseinandersetzung mit Tageslicht im Kontext des Bauens, und ich komme ja ursprünglich mal aus einem Studium der Architektur, und in dem Kontext gibt es quasi nichts anderes als Interdisziplinarität. Architektur heißt das Integrieren von unterschiedlichsten Disziplinen. Und da gehört Tageslicht dazu. Die Frage ist jetzt, wer müsste es lehren oder wer muss es lehren? Und da sind in erster Linie die Ausbildungsstätten aufgerufen, die die Architekturausbildung machen. Das heißt, in den Studiengängen Architektur, Innenarchitektur, dort gehört eine solide Ausbildung. Ich sag mal Licht im Allgemeinen, aber Tageslicht im Speziellen. Ich muss vom Licht so viel wissen, dass ich mich insbesondere ums Tageslicht einfach kümmern kann. Und da sehe ich das und da gehört es hin.
Und wenn du jetzt in deiner Lehre bist, welche Grundkonzepte des Tageslichts sind für Studierende besonders schwer zu verstehen und wie gehst du damit in deiner Lehre um? Weil sie sollen ja mitkommen können.
Ja, also ich würde an der Stelle gerne eins vorher anfangen. Also ich glaube, dass eine Ausbildung von Architektur oder Innenarchitekturstudierenden trotzdem bei der Physik anfangen muss. Also ich muss dieses Grundverständnis für elektromagnetische Strahlung kennen. Ich muss wissen, wie ich von einer radiometrischen Größe, die ich vielleicht in meiner technischen Gebäudeausrüstung-Vorlesung schon mal gehört habe, so eingestrahlte Energiemenge und G-Wert. Ich muss wissen, wie ich von so einer Größe auf eine photometrische Größe irgendwie komme, dass ich weiß, was ist denn so ein Lux? Ja, eine Einheit, die ganz viele Leute kennen. Aber wenn man dann die Frage stellt, ich mache immer so ein Quiz zu Beginn, wenn es losgeht, und fragt dann, ob man Beleuchtungsstärke sehen kann. Und die Antwort im Hörsaal so zwischen 80% und 90% ja. Und wenn ich dann sage, nein, könnt ihr nicht sehen, ist aber eine wahnsinnig wichtige Größe, wenn ihr euch mit Licht auseinandersetzt. Da hängen Normen dran. Aber es ist irgendwie was genormt, was ich nicht sehen kann. Und das ist so der erste Cliffhanger, schon dieses Quiz zu beginnen, um Studierende so auf den Haken zu kriegen und zu sensibilisieren, wie Wahrnehmung dann am Ende funktioniert auch und eben wie die ein Stück weit die Mathematik und die Physik dahinter funktioniert. Jetzt keine Sorge für Zuhörende, die irgendwie Architektur studieren wollten und in die Nähe von Rosenheim kommen. Das ist nicht viel Mathematik und Physik, aber es geht auch nicht ohne.
Das waren jetzt einige Fachbegriffe auf einmal, die Tageslicht jetzt wahrscheinlich sehr komplex erscheinen lassen. Photometrische Größen wie Lichtstrom, Beleuchtungsstärke oder Leuchtdichte helfen uns dabei, Licht nicht nur physikalisch, sondern auch in seiner Wirkung auf uns Menschen zu bewerten. Wir haben euch die wichtigsten Infos dafür in den Shownotes verlinkt.
Und von dort aus geht's dann rein in die Betrachtung von Tageslicht. Und erst dann kann das stattfinden. Und was ist dann das Komplizierteste? Es ist so trivial, wie dann doch komplex. Es ist die Bewegung der Sonne, das Verständnis für die Mechanik. Wie kommen Jahreszeiten zustande? Ich habe so eine kleine künstliche Sonne bei mir in der Lichtwerkstatt und lasse die Studierenden in kleinen Gruppen gehen, die da durch. Wir machen Übungen, wir messen auch ganz handwerklich mal so ein photometrisches Abstandsgesetz. Und dann sind wir auch an diesem Sonnensimulator und dann kurbel ich den runter und sage der Gruppe, ihr sagt Stopp und ihr diskutiert es untereinander aus. Wann glaubt ihr, ist der niedrigste Sonnenhöhenwinkel, den die Sonne im Winter mittags um 12 Uhr wahre Ortszeit, die haben dann auch schon gelernt, was wahre Ortszeit ist, was glaubt denn ihr da? So. Und in der Regel, wenn wir das für Rosenheim machen, ich sage das für diesen Standort, dann ist so bei 30 Grad über dem Horizont, spätestens ist Schluss, weil das schon so unvorstellbar ist, dass das der Sonnenstand mittags um 12 Uhr sein soll. So niedrig. Ne? Diese Sonne ist an, die scheint, ich habe so zwei kleine Häuschen da stehen, die werfen Schatten. Und ganz oft ist es auch irgendwo noch über 30 Grad.
Je weiter eine Lichtquelle entfernt ist, desto schwächer wirkt ihr Licht, weil es sich mit zunehmendem Abstand mehr verteilt. Das erklärt das Abstandsgesetz der Photometrie. Um trotzdem realitätsnahe Lichtverhältnisse im Labor zu erzeugen, kommen sogenannte Sonnensimulatoren zum Einsatz. Künstliche Lichtquellen, die das Spektrum und die Intensität des Sonnenlichts möglichst genau nachbilden. Und die wahre Ortszeit bezieht sich nicht auf unsere Uhrzeit, sondern auf den tatsächlichen Stand der Sonne über einem bestimmten Ort. Sie sagt uns, wann steht die Sonne dort wirklich am höchsten, also im sogenannten Sonnenhöchststand. Das kann je nach Längengrad deutlich von der offiziellen Zeit abweichen und spielt bei der Tageslichtplanung eine wichtige Rolle.
Und dann haben die das ausdiskutiert untereinander, das ist schön. Und dann sage ich, okay, ich notiere das jetzt mal, was da auf der Skala steht und jetzt kurbel ich mal dahin, wo die Sonne wirklich steht. Und das ist halt 90 minus Breitengrad minus 23,5. Das ist einfache Mathematik. Rosenheim ist auf dem 48,5. Breitengrad. Und dann sind wir halt irgendwo deutlich unter 20. Und die Sonne steht da verdammt tief. Und das ist erstmal nicht vorstellbar. dass das ihr Alltag ist, wenn sie so eine Winterperiode, sagen wir von Ende November bis irgendwie in den Januar raus, wo die Sonnenhöhenwinkel einfach extrem niedrig sind. Das bleibt aber dann, wenn wir später in Entwurfsbetreuungen sind, bleiben wir bei dem Thema immer wieder hängen, dass das schwierig ist, das sich vorzustellen. Und überlagert wird es nochmal von der Vorstellung, dass man Himmelsmodelle genormt hat und wie mit diesen Himmelsmodellen umzugehen ist. Und dann zu kapieren, dass ich ganz oft, wenn ich nicht einen völlig diffusen Himmel habe, dass ich eigentlich mit zwei Lichtquellen umgehen können muss. Das zu verstehen, dass wir da draußen zwei unterschiedliche Lichtrichtungen haben. Wir haben die Halbkugel, aus der ich viel Licht eher so diffuse Art und Weise bekomme. Und wir haben diesen Strahler, der nicht ortsfest ist, der quasi paralleles Licht von einem sich verändernden Ort aus in meine Architektur, in meinen Raum sendet. Und dies, das dann auch zu denken, zu sagen, okay, ich muss mit dem einen umgehen können und das andere ist aber immer da, das setzt auch so ein gewisses Grundverständnis voraus.
Das heißt, wir haben die Sonne, aber die ist nicht das Einzige, sondern quasi die Kuppel, der Himmel ist eine Lichtquelle, die wir mit einbeziehen müssen.
Ja, wenn ich das jetzt so hemdsärmlich erklärt habe, dann habe ich genau das provoziert, was im Hörsaal oder in der Übung auch kommt. Ja, aber das ist doch auch Sonnenlicht. Und dann kommt man dahin, dass man sagt, ja, aber es ist die in die Atmosphäre eingekoppelte Lichtmenge, die dort einfach gestreut wird, ja, und dann die Himmelshalbkugel einfach zum Leuchten bringt. So dieser, bei mir ist es in der Vorlesung immer so, die Tupperdose. Die Erde ist eine Scheibe, also für uns Tageslichtplanende ist die Erde eine Scheibe und da drüber ist so eine Tupperdose, das ist so eine Halbkugel.
Super, ich glaube, ich nehme mir das mit für die Lehre. Ich bin schon in Gedanken in meinem Küchenschrank, ob ich sowas schon direkt da habe.
Und auch die Erde ist eine Scheibe, weil für das, was wir machen, ist das auch legitim.
Kannst du uns noch mehr Einblick in deine Lehrmethoden geben? Wie bringst du den Studierenden das komplexe Zusammenspiel von Tageslicht, Architektur und menschlichem Wohlbefinden bei?
Es gibt die Lichtwerkstatt in Rosenheim. Ich hatte ein Lehrkonzept, dieses Hands-on-Light, also anfassen können, physische Erfahrungen machen. Das ist das A und O. Und da ist das in der Lehre auch der wichtige erste Schritt, bevor irgendwelche Computermodelle, Simulationen dann zum Tragen kommen können. Auf dem Computer wird mich eine Lichtquelle nie blenden. Die ist immer nur so hell wie die maximale Leuchtdichte meines Monitors. Und da war's, das war's. Ich kann von unten in einen Strahler reingucken, in einem virtuellen Modell. Ich kann aber in einem Modell mit so Projektoren, das ist das, was wir im Kunstlichtbereich auch machen, dann kann ich mich nicht auf den Rücken legen, in Anführungszeichen, und nach oben gucken und in meinen Strahler reingucken, der blendet mich. Also die Leuchtdichte dieses Strahlers ist so hoch, dass ich schon eine physische Erfahrung wirklich habe. Und weil es ja darum geht letztendlich, also wir reden, ja, ich sag mal, alle, die ein bisschen ambitionierter Lichtplanung betreiben, reden über wahrnehmungsbasierte Lichtplanung. Also ich muss meinen Wahrnehmungsapparat verstehen. Und wenn ich das noch am Üben bin und Trainieren bin, dann darf ich mich nicht mit abstrakten Candela pro Quadratmeter oder Lux, was ich eh nur messen und nicht sehen kann, rumschlagen, dann brauche ich eine Seherfahrung. Das ist die Grundvoraussetzung, um sich dem Thema Raumatmosphäre, Raumwirkung, Einfluss von Materialität auf die Wahrnehmung des Raumes zu nähern. Und erst dann nachgeschaltet, wenn ich da ein bisschen ein Rüstzeug mir erarbeitet habe, dann kommt eigentlich eine Computersimulation erst in Frage.
Leuchtdichte, gemessen in Candela pro Quadratmeter, beschreibt, wie hell eine Fläche erscheint. Sie steht also für den Helligkeitseindruck, den wir wahrnehmen. Lux hingegen misst die Beleuchtungsstärke, wie viel Licht tatsächlich auf einer Fläche ankommt. Das sind so photometrische Einheiten wie auch Lichtstrom, die ihr in den Shownotes verlinkt findet.
Also nur damit ich das Wort ganz gut verstehe, Lichtwerkstatt, ich habe das tatsächlich so noch nicht gehört. Ich höre immer nur Labore, Lichtlabore und so weiter, aber du nennst es Lichtwerkstatt, ein physischer Raum, in dem man Licht sehen lernen kann, in dem man Licht echt erfahren kann, mit Modellen arbeitet und Licht einstellen kann, um zum Beispiel Kontraste zu erleben, Blendungen zu erfahren und so weiter. Also was ganz physisch habt. Tisches. Wir haben ja zunehmend es mit Simulationen und Software, VR und allen möglichen Tools letzten Endes in Planung mittlerweile zu tun. Die Frage ist, welche Rolle nimmt das dort ein? löst es diese Werkstatt ab oder ergänzt es sie? Wie siehst du das im Einsatz in der Lehre?
Zwei Antworten darauf. Fachhochschule, was uns schon auch ein bisschen unterscheidet in der Ausbildung von klassisch universitärer Ausbildung, dass wir mit kleineren Gruppen arbeiten können. Es gibt mehr Prof, mehr FaceTime und es gibt auch ein bisschen mehr Hands-on, so meine Wahrnehmung. Und in der Tradition ist die Lichtwerkstatt entstanden. So, und was passiert da drin? Da sind leuchtende Wände, leuchtende Decken, die ich gesponsert gekriegt habe. Die Industrie hat sich engagiert. Ich habe jede Menge verschiedene Leuchten drin, verschiedene Charakteristiken. Ich kann die einzeln ansteuern. Ich habe so eine Traverse drin hängen mit Studiotechnik, also auch mit Bühnentechnik. Habe jede Menge Projektoren, Lichtfasern und habe so kleine Rennwägen gebaut. Das ist so ein fahrbarer Wagen, da kann man die Modelle draufpacken, die Projektoren unten rein. Und die leuchtenden Wände und die leuchtenden Decken, die können so nicht wirklich einen künstlichen Himmel abbilden. Ich habe aber um ein Gefühl zu kriegen, was so ein einseitig befensterter Raum bei so einem diffusen Himmel, wie sich das Licht im Raum verteilt oder wie ein Oberlicht jetzt nochmal die Oberflächen auf den raumumschließenden Flächen anders bespielt. Dafür ist es gut genug. Also das ist wirklich Lichttechnik zum Anfassen, zum Erleben, zum Bedienen. Und in den letzten Jahren mache ich sehr viel auch mit so kleinen Lichtquellen per App direkt bedienbar sind, Farbtemperatur ändern, Intensität ändern.
Also ich kriege sofort Lust auf einen Besuchstermin. Kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, wie sich das dann in der Lehre mit Software und möglicherweise VR-Anwendung, falls ihr damit arbeitet, zusammenspielt. Weil ich höre schon heraus, dass da ein sehr wichtiger Schwerpunkt darauf liegt, mit echten Modellen und echter Wahrnehmungsarbeit sozusagen zu lehren.
In dieser Phase ja, absolut. Mhm. Wenn die Studierenden dann fragen, wie ist denn das bei Ihnen so im Büro? Ja, dann sage ich ja, wir würden vielleicht gerne mal mehr was mit dem Modell machen. Wir haben keine Auftraggeber, die uns dafür bezahlen. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Aber wir können auch mit dem Ergebnis einer Falschfarbendarstellung in Leuchtdichte oder Beleuchtungsstärke aus Dialux oder Relux, wir können mit diesen Werten etwas anfangen. Uns als Planende tatsächlich vermissen wir es nicht oft, manchmal schon. Und diesen Übergang, den muss man, glaube ich, in der Hochschulausbildung, den muss man erklären.
Eine Falschfarbendarstellung ist bei der Lichtberechnung ein Werkzeug, um die Verteilung und Intensität von Licht im Raum darzustellen. Dazu werden Räume nicht nur mit ihren natürlichen Farben dargestellt, sondern in künstlich zugewiesenen, auffälligen Farben. Das macht Helligkeitsunterschiede deutlicher und auswertbar.
Das Modell ist in dem Moment für euch schon mehr ein Kommunikationsmittel als ein Planungsmittel, ja, wenn man die Erfahrung schon bereits mitbringt.
Genau, und für die Studenten ist es jetzt aber erstmal ein Planungsmittel, weil sie dort überhaupt das, was so über den Strich, die Skizze, und das ist ja bis heute das wichtigste Werkzeug überhaupt in so einer frühen Planungsphase, skribbeln zu lernen, einen Schnitt durchzulegen, eine Leuchte mal zu platzieren, sich eine Lichtverteilung zu wünschen, weil diese Striche, die ihr da zeichnet, diese Öffnungswinkel, das sind später Lichtverteilungskurven, in die das übersetzt wird. Also über dieses Auseinandersetzen in der klassischen Projektion, auch wirklich in 2D, Grundrissschnitt, Ansicht, dort lege ich ganz vieles fest und das überprüfe ich dann erstmal im Modell, ob diese Entwurfsintention überhaupt sinnvoll war. Und da geht es noch gar nicht um die Lichtmenge, sondern da geht es erstmal um so eine grundsätzliche Art von Lichtverteilung. Dann kommt Lichtmenge dazu, also Verhältnisse zwischen, vorhin war das Beispiel, es wäre eine Hotellobby, man muss diesen Tresen, dass der Mensch, der das Haus betritt, schnell dahin kommt, ja, dass der sofort weiß, wohin laufen soll. Das machen wir ja mit Licht im Zweifelsfall. So, um das zu steuern, dann geht es um Lichtmengen, das mache ich auch noch gut am Modell und dann habe ich so ein Korsett, mein Rüstzeug. Und das ist die Zulassungsvoraussetzung. Also es gibt auch ein Fach, Computer Aided Lighting Design. Das kann ich halt im dritten Semester nicht besuchen. Für die, die mehr wissen wollen, die können das begleiten zum vierten Semester. Das ist das zweite lichttechnische Semester im Studiengang Innenarchitektur. Die Inis in Rosenheim, die dürfen ja Ele werden. Wenn sie mit einer gewissen Note 2.0 oder besser abschließen, haben die Chance, European Lighting Expert sich zertifizieren zu lassen. Und die können das Computer Aided Lighting Design mitbelegen. Und in dem zweiten Lichtsemester, dort ist dann auch die Möglichkeit, ins Virtuelle zu gehen. Allerdings nicht in die VR-Welt. Das ist was, die habe ich mir nie aktiv erschlossen als Planender oder als Lehrender. Die kenne ich natürlich aus diversen Experimenten. ich habe das Glück, ich bin nicht alleine, ich habe Kollegen. Die machen das nicht unter dem Aspekt Licht, sondern natürlich immer auch unter dem Aspekt Licht. Also ohne Licht kein Raum. Da ist halt Licht dann irgendwie wieder, ist halt da.
Erzähl uns doch mal, welche praktischen Übungen, Projekte sich da vielleicht in der Vergangenheit bewährt haben und vielleicht welche besonderen Projekte du auch gemacht hast mit Studierenden.
Wir haben gelegentlich immer wieder mal die Möglichkeit mit Studierenden über dieses Fach Eventlicht, wo wir auf ein Event hinarbeiten, auf ein Weihnachtskonzert von Chor und Orchester der Hochschule, also richtig mit Publikum. Und das ist super für Studenten und das kriegen wir auch immer wieder mal hin, weil das eines der wenigen Male ist, wo ich was umsetze. Ja, wo also aus einer Planung, einer Idee heraus am Ende wirklich was entsteht. Und das ist so schön zu sehen, wenn die Studierenden hinterher dastehen und wirklich mit glücklichem Gesicht die lästige Arbeit, nämlich Kabel wieder zusammenrollen und das ganze Geraffel irgendwie zusammenpacken. Aber die sind happy. Das, glaube ich, ist reproduzierbar. Was nicht so einfach reproduzierbar ist, die kleine Hochschule Rosenheim hat sich zweimal insgesamt am Solar Decathlon beworben für 2010 in Madrid. Das war die erste europäische Veranstaltung und dann nochmal für Wuppertal 2021. Und dort haben wir mit Studierenden wirklich komplett ein Konzept entwickelt und umgesetzt für ein Haus mit bestimmten Anforderungen. Da gibt es ein Solar Envelope, da gibt es Energieautarkie, da gibt es Anforderungen ans Raumklima, da gibt es Anforderungen an den Umgang mit künstlicher Beleuchtung und Anforderungen auch mit der Sonne und mit der Himmelshalbkugel, also mit diesen beiden Spielern irgendwie zurechtzukommen. Und so Projekte dauern ein Jahr. Die bringen eine Hochschule ziemlich an den Rand dessen, was eine Verwaltung, eine Organisation, eine Struktur irgendwie noch handeln kann. Und das ist eher so ein generelles Lehrmodell und da spielt natürlich auch beim Solar Decathlon Tageslicht eine große Rolle und der Umgang mit Fassade, mit Verschattung und trotzdem noch Tageslicht zu nutzen. Das war in Madrid sehr besonders aufgrund der Sonnenhöhenwinkel. Und das sind natürlich die Projekte, die für die Studierenden eine unglaubliche Erfahrung und auch Persönlichkeitsbildung. Also da passiert auf so vielen Ebenen so viel. Und für die, die hier zuhören und in der Lehre irgendwie engagiert sind oder sich engagieren wollen, dieses Hands-on ist wirklich ein Thema. Das ist dieses ganz Kleine in der Lichtwerkstatt, wo es der kleine Erfolg ist, aus dem Rechner und der Skizze raus wenigstens das Modell in 1:10 vor sich stehen zu haben und da drin mal Licht zu sehen. Und das geht dann natürlich beliebig größer. Aber es sind die Dinge, wo man einfach auch junge Menschen sieht mit Stolz, wenn da was Dreidimensionales draus wird. Und beim Licht, wir schließen den Kreis mal an der Stelle, ne? Beim Licht bietet sich das einfach hochgradig an, weil ich keine andere Chance habe.
Warum sollten auch andere Menschen außerhalb der Planungs- und Baubranche ein Grundverständnis für Tageslicht entwickeln?
Das ist ganz einfach. Wir haben so viel gelernt in den letzten 20 Jahren, wie Licht unsere Physiologie beeinflusst. Und ich glaube, wir müssen anfangen, unseren kleinen Kindern schon beizubringen, welche Bedeutung das Tageslicht da draußen hat, die Himmelshalbkugel und die Sonne für uns als Wesen, die gerade mal 10-12 Generationen jetzt die Wanderung von der Außenraum- zur Innenraumgesellschaft hinter uns haben. Länger ist die Zeit nicht. Das ist evolutionsbiologisch, das ist ein Fingerschnips. Und wir sind nicht gemacht für ein Leben im Innenraum. Also wir müssen da raus. Also Schule sollte schon mehr im Freien stattfinden. Und es muss ein Bewusstsein dafür da sein. Und Licht ist im feinsten Sinne irgendwie auch ein Lebensmittel. Und das da draußen ist die beste Lichtquelle. Und wenn wir Verständnis dafür haben, dass es eben genau darum geht, uns da gut zu versorgen, dann muss ich sagen, Grundschule, Grundverständnis. Wir sind gemacht für ein Leben da draußen und wir sollten darum wissen und das nutzen und dann wird auch die Wertigkeit und die Wertschätzung von Tageslicht nochmal höher werden. In der Architektur-Community ist die Wertschätzung für Tageslicht ja hoch. Das Problem ist, es bleibt oft auf so einer qualitativen Ebene stehen. Also ich habe keine Architektin, keinen Architekten kennengelernt in meinem Leben, die sagt, Tageslicht ist doof. Ja, aber wenn man dann fragt, ja, und wie geht es jetzt beim Fassade entwickeln? Wie spielt da Tageslicht mit? Dann gibt's nur zwei Determinanten. Das ist der U-Wert, Wärmeverlust von innen nach außen, und der G-Wert, Wärmeeintrag von außen nach innen. Und die beiden sind in Verordnungen, in Regelwerken. Da gibt's Bauphysiker, die ihr Geld damit verdienen, völlig zu Recht. Großen Respekt vor der Bauphysik. Aber es gibt doch, hey, es gibt noch eine dritte lichttechnische Größe. Das ist die Transmission im sichtbaren Teil des Spektrums und die Frage, wo ordne ich diese Fensterfläche irgendwo an? Und die Frage, die erwarte ich im Zweifelsfall auch von Menschen, die eine Wohnung kaufen. Deswegen wieder zurück, wir müssen das als Allgemeingut einfach auch diese Wertschätzung fürs Tageslicht haben.
Zwei zentrale Kennzahlen hat Matthias hier genannt. Den U-Wert, der den Wärmeverlust von innen nach außen beschreibt, und den G-Wert, der den Wärmeeintrag von außen nach innen misst. Zusammen bestimmen sie, ob ein Fenster eher Energie spart oder Wärme hereinlässt. Und damit auch, wie behaglich und nachhaltig ein Raum ist. Aber wenn es speziell um den sichtbaren Teil des Lichts geht, muss die Transmission betrachtet werden, also die Fähigkeit eines Materials, Licht durchzulassen. Je höher der Transmissionswert, desto mehr Tageslicht gelangt in den Raum.
Ich frage mich jetzt, wie können wir das Wissen über Tageslicht besser in die Allgemeinbildung verankern? Was für Möglichkeiten siehst du da?
Es muss in die kleinen Köpfe schon, einfach durch Vorleben auch und Wertschätzung auch. Und es muss ein Verständnis dafür da sein, dass wir diesen Weg, das habe ich bei der Renate Hammer geklaut, auch eine wunderbare Planerin und Verfechterin des Tageslichtes, dieser Weg von der Außenraum zur Innenraumgesellschaft, dass das klar ist. Oder mal eine Messung zu machen, was ist die Lichtmenge am Auge, wenn ich den ganzen Tag drinnen bin und auch mal fensternah bin und dann gehe ich mal raus, was dann passiert. Und wir müssen einfach Aufklärung betreiben. Und die Ertüchtigung von Architekten, die haben einfach Macht. Bei der Architektur laufen die Fäden zusammen in der frühen Planungsphase. Studien über Kupertur, das Festlegen, wo Räume eigentlich angeordnet werden, die mehr oder weniger Tageslicht versorgt sein müssen. Und ein Grundstück auszunutzen, nicht nur um maximal viel Fläche rauszuschlagen. Und wenn ich da nur im Qualitativen bleibe und nicht mal sagen kann, hey, wenn der Abstand dieses U-förmigen Gebäudetyps so ist, wie er ist, dann ist halt die Tageslichtversorgung in den Raumecken, also da könnt ihr noch einen Kopierraum seriöserweise hinmachen, aber kein Büro mehr. Und diese Optimierung, die machen zu können, zu dürfen, das ist cool. Also da passiert einfach viel.
Wie hat sich denn dein eigener Lehransatz zum Thema Tageslicht im Laufe deiner Karriere entwickelt? Wie hat er sich verändert?
Ich glaube, da ist in erster Näherung ein Stückchen radikaler geworden. In dem Fordern auch, in dem Einfordern. Wobei, wenn ich jetzt so höre, wir müssen in Innenstädten die Kaufhäuser umnutzen und Wohnungen draus machen. Also ich verdrehe das mit dem gleichen Pathos in der Innenarchitektur wie in der Architektur. Und vielleicht noch ein Hinweis, ich unterrichte auch bei Energie- und Gebäudetechnikern und freue mich auch, diese andere Seite bedienen zu können. Ich komme ja auch aus der Ecke raus. Ich habe auch thermisch-dynamische Gebäudesimulationen in meiner Vergangenheit gemacht. Und eigentlich geht es mir darum, bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren das Verständnis zu wecken, was die Architektur eigentlich denkt und macht und fühlt und handelt und wie die agieren. Und umgekehrt auf der Architekturseite klar zu machen, wie ticken eigentlich Haustechnik-Ingenieurinnen und Ingenieure, wie gehen die an das Thema dran, weil ich eins, ehrlich gesagt, über die jetzt über 30 Jahre auch im richtigen Leben draußen agieren, dachte, das schleift sich irgendwann aus, aber es tut es irgendwie immer noch nicht. Das ist dieser latente Grabenkrieg zwischen dem schön geistigen Entwerfer und dem handfesten Ingenieur, ja, männlich, weiblich, divers. So, ja, also diese Grabenkriege, die es da irgendwie gibt, die brauchen wir nicht. Gute Gebäude entstehen nicht so. Die entstehen mit einem Grundverständnis für die Disziplin des anderen. Aber dann halt auch von den Studierenden auch einzufordern, sich mit den Ingenieursdisziplinen auseinanderzusetzen, um einfache Dinge auch selber machen zu können. Der Tageslichtquotient ist einfach zu berechnen. Die Programme sind kostenlos. Ich muss ihn halt interpretieren können und mit dem Ergebnis was anfangen können. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ein Bauphysiker mir eine Tageslichtquotientenverteilung im Raum vorlegt, wenn ich mit diesen Werten keine Beziehung eingehe und ein besser-schlechter-Gefühl habe.
Der Tageslichtquotient beschreibt das Verhältnis zwischen der Beleuchtungsstärke an einem bestimmten Punkt im Innenraum zur Beleuchtungsstärke im Freien bei bedecktem Himmel. Und er wird in Prozent angegeben. Damit kann gemessen werden, wie gut ein Raum mit Tageslicht versorgt wird. Je höher der Tageslichtquotient, desto besser ist die Tageslichtversorgung.
Im Prinzip versuchst du den Graben, wenn er denn schon da ist, auf jeden Fall zu überbrücken und zu mitteln eigentlich zwischen den Seiten, um das Beste multiperspektivisch rauszuholen. Inwiefern beeinflusst deine Forschungsarbeit deine Lehrmethoden oder auch umgekehrt?
Ja, idealerweise hilft Forschung, eine Behauptung zu validieren und man steht im Hörsaal und kann sagen, so ist es. Aber dann können wir auch sagen, dass meine Arbeit im Büro, die in verschwindend geringem Umfang nur stattfindet, aber das Wenige, was bleibt, das möchte ich auf keinen Fall missen, weil auch Bauen in echt ist eine Art von Forschung und sich an Dinge rantasten. Und ich glaube einfach, dass ich ein besserer Hochschullehrer bin, weil es dieses Büro gibt, wo es tolle Partner gibt, die Projekte machen und ich immer wieder involviert bin und einfach auch an der Realität da draußen. Das ist so ein Reallabor, ne? Also das ist ja letztendlich bezahlte Forschung.
Das heißt, deine Arbeit in der Praxis in einem Büro ist definitiv ein Mehrwert für deine Lehre und umgekehrt. Die Erfahrungen, die du mit den Studierenden hast, ich denke jetzt auch gerade an Kunden, denen du dann wieder in deiner Büropraxis was beibringen musst, dass sich das gegenseitig befruchtet.
Unbedingt, und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben auch wahnsinnig gerne immer wieder Praktikanten bei uns im Büro. Und dann weiß ich, die sind ordentlich ausgebildet. Und wenn die Lust haben, mehr zu machen im Bereich der Lichtplanung und Lichtgestaltung, dann sind die auch immer erste Wahl, um bei uns im Büro als Praktikanten zu arbeiten. Und dann wird es eine Win-Win-Situation.
Was können denn Studierende machen, um auch selbstständig über Tageslicht zu lernen? Gibt es da was du denen konkret mitgeben kannst?
Tageslicht hat nicht so viele Stakeholder. Das muss man einfach sehen. Das ist kostenlos. Man kann es nicht verkaufen. Die Stakeholder, die es hat, die kommen aus der Glasindustrie. Es sind nicht so viele. Fachverband Licht, Wärme und Rauchabzugsklappe, die machen auch ziemlich liebevoll das Thema Tageslicht als Lobbyarbeit. Und natürlich haben wir die Daylight Academy, die aus der Velux-Stiftung raus entstanden ist, die einen tollen Job macht. Und vor allen Dingen die Interdisziplinarität der Planung von Tageslicht und dem Umgang mit Tageslicht hervorragend abbildet durch die Expertinnen und Experten, die eingeladen werden zu der einmal jährlich stattfindenden Tagung. Die Lichttechnische Gesellschaft. Jeden Herbst gibt es ein Weiterbildungsangebot, das Tageslichtkolleg. Und wir haben eine Website, die heißt aboutdaylight.org, wo wir so ein bisschen polemisch 24 Thesen aufgestellt haben rund ums Thema Tageslicht. Auf eine lockere Art sensibilisieren für die Vielfalt von Fragen und Herausforderungen, die sich ums Tageslicht ergeben.
Vielen, vielen Dank über diesen Überblick in deine Arbeit. Es scheint doch sehr divers zu sein, vom Küchenschrank mit der Tupperdose über die Werkstatt mit Kopf reinstecken ins Modell und mal selber gucken, ob man jetzt geblendet wird oder nicht, was leider eine VR-Brille oft nicht bieten kann, ob es tatsächlich blendet, weil einfach diese physische Erfahrung fehlt. Und apropos physische Erfahrung, wenn man Glück hat und deine Hochschule mal irgendwo einreicht, könnte man tatsächlich Interdisziplinarität in Madrid oder woanders erleben. Gleichzeitig meinst du auch, dass es sinnvoll ist, über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn man Tageslicht lernen will, dass man eben in die Ingenieurswissenschaften, die damit zu tun haben, die angrenzend sind, mal hineinschnuppert, um auch zu verstehen, wie die funktionieren, was die einem da vorlegen, wenn sie einem denn da eine Simulierung vorlegen und man dann gegebenenfalls als Architekt oder Architektin dann was damit anfangen kann. Also vielen, vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Ich suche jetzt auch mal Tupperdosen.
Ich glaube, wir haben in jeder Folge so ein paar prägnante Sätze und bei dieser Folge wird vielleicht Tupperdose eine Rolle spielen.
Bei Böhmermann wäre das jetzt Hashtag Tupperdose.
Nee, die Erde ist eine Scheibe, Tupper, irgendwas mit. Nee. Die Scheibe und die Tupperdose kommt da drin vor. Mhm. Sehr gut.
Genau. Von dem her bleibt mir jetzt gar nicht mehr so viel übrig, als dir zu danken, lieber Matthias, und dir, liebe Caro. Vielen Dank fürs Durchleiten durch das Thema und erlebbar machen.
Danke, dass ich da sein durfte und danke, dass ihr diese Podcast-Reihe macht.
Vielen Dank, Matthias.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr auf unserer Website. Bewertet uns gerne auf iTunes und sonst, wo es Podcasts gibt.
Und wir freuen uns auf eure Fragen und Feedback jeglicher Art. Licht hören ist ein gemeinsames Projekt der Lichtgesellschaften Österreichs, Deutschlands und der Schweiz.